Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Tausende von Entscheidungen am Tag. Eine der ersten Entscheidungen lautet, drücke ich die Schlummertaste oder nicht? Eine der letzten Entscheidungen lautet, mache ich den Fernseher aus und gehe ins Bett, um morgen fit zu sein, oder gucke ich den Film noch zu Ende? Dazwischen liegen bei jedem von uns pro Tag Tausende von Entscheidungen. Die meisten nehmen wir gar nicht wahr, weil wir uns daran gewöhnt haben, Entscheidungen zu treffen. Es sind oft sehr belanglose Dinge, die wir entscheiden müssen. Aber es gibt ja im Leben Situationen, wo wir sehr weitreichende Entscheidungen zu treffen haben. Entscheidungen, die Weichen stellen in unserem Leben, deren Konsequenzen wir noch gar nicht absehen können oder wo wir meinen, die Konsequenzen zu kennen, aber es entwickelt sich möglicherweise dann doch ganz anders. Und um solche Entscheidungen geht es mir heute Morgen. Große Lebensentscheidungen, Lebensweichen, Weichen, die unser Leben auf die Dauer mit großer Wahrscheinlichkeit verändern. Und gerade in solchen Situationen wird uns das ja bewusst, dass wir auf Gottes Führung angewiesen sind als Christen und wir strecken uns danach aus, uns von ihm führen zu lassen. Es gibt allerdings auch Entscheidungen, die durch Gottes Führung erst hervorgerufen werden. Dinge, die wir nie im Blick hatten, Dinge, wo wir nie wussten, dass wir eine solche Entscheidung jemals zu treffen haben, die Gott durch seine Führung in unser Leben stellt und wo wir dann vor Entscheidungen stehen, die wir zu treffen haben. Wie weiß ich in solchen Entscheidungen, was Gott will? Wie weiß ich, was Gott will? Eine solche große Entscheidung ist ja, dass ich ins Ausland gehe, um Jesus zu dienen. Und für mich selber stand diese Entscheidung vor etlichen Jahren an, bevor wir geheiratet haben. Bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben, hatte ich selber den Gedanken, ins Ausland zu gehen. Für mich war relativ klar, nach Tansania. Und trotzdem, als diese Entscheidung dann immer konkreter anstand, war es dran, diese Entscheidung zu treffen. Und für mich war sehr wichtig, in dieser Entscheidung mich an Jesus festzuhalten und ihm und seine Führung zu bitten, darauf zu vertrauen, dass er führt. Und von daher möchte ich dieses Beispiel immer mal wieder einflechten, um Dinge, die ich jetzt sagen möchte, zu illustrieren. Ich möchte gerne 7 kurze Hinweise geben, 7 Hilfen, wie weiß ich, was Gott will. Und die erste Hilfe, nachdem Gott zugesagt hat, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, gibt es in dem Gebetbuch der Bibel, in den Psalmen, einige Gebete um Gottes Führung. Da steht zum Beispiel, lass mich den Weg wissen, den ich gehen soll, meine Seele sehnt sich nach dir. Psalm 143, Vers 8. Also der erste Punkt ist Gebet. Psalm 25 heißt es, Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Psalm 86, weise mir deinen Weg her, ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Psalm 139, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Hier sind einige Beispiele von Gebeten in der Bibel um Gottes Führung. Und es ist so, dass wir auch Beispiele finden, wo Menschen um Gottes Führung beten. König David betet um Führung, Paulus betet um Führung. Immer wieder finden wir Menschen, die darum beten, dass Gott sie führt. Ja, müssen wir denn Gott erst erinnern, dass er gesagt hat, er will uns führen? Ich meine, es ist auch Gottes größtes Anliegen, dass wir erfahren, was er will. Warum beten Menschen um Gottes Führung? Warum sollten wir um Gottes Führung beten? Ich glaube, dass dieses Gebet in allererster Linie uns hilft, uns bewusst zu machen, dass wir uns nach Gottes Führung ausstrecken. Wir öffnen uns für Gottes Führung und wir signalisieren, ich bin bereit für deine Führung. Und ein solches Gebet sollte nicht unbedingt so aussehen, Herr, hilf doch, dass das klappt, was ich mir vorgenommen habe, dass ich eine coole Zeit in, so wie ich es damals vielleicht hätte beten können, in Tansania erlebe, sondern dieses Gebet macht uns offen dafür, dass Gott seinen Willen durchsetzt. So wie Jesus, als er im Garten Gethsemane gebetet hat, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Das ist der Grund oder der Geist eines solchen Gebets um Führung. Ich möchte deinen Willen tun und das bedeutet, ich bin auch offen, meine Wünsche hinten anzustellen, meine Träume hinten anzustellen. Ich möchte mich für deine Führung öffnen. Gebet, der erste Punkt, um den es geht, wenn es um Gottes Führung geht. Das zweite, was ich rausgesucht habe oder wo ich auch Erfahrung gemacht habe, dass Gott führt, Gottes Wort. Im Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe, es ist ein Licht auf meinem Weg. Hier ist von Gottes Gesetz die Rede, von Gottes Geboten. Und in der Tat gibt es ja in der Bibel sehr viele Vorschriften, vor allem im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament werden viele davon wiederholt oder einige neu dazugegeben. Teilweise sind diese Vorschriften in sehr konkrete Situationen hineingesprochen, teilweise in die konkrete Situation des Volks Israel im Alten Testament. Es gibt die 10 Gebote, die wir heute noch als Grundlage unserer Gesetzgebung hier haben und auch unseres Lebens als Christen. Und wenn wir Entscheidungen zu treffen haben und eine Möglichkeit liegt vor uns, dann ist es zunächst einmal wichtig wahrzunehmen, Gott wird sich nicht widersprechen. Er wird uns nicht einen Weg führen, wo ein Gebot der Bibel explizit dagegen ist. Also Gott widerspricht sich nicht. Das heißt, die Bibel ist ein Prüfstein, um die Dinge, die Gott uns eingibt oder wo wir denken, wir wären geführt, auch zu prüfen. Widerspricht es an irgendeiner Stelle Gottes Wort? Und da ist wichtig, den Zusammenhang, in dem ein Bibelwort gesagt ist, mit zu berücksichtigen, die Situation, in die es hineingesprochen ist. Jesus fasst das ganze alttestamentliche Gesetz zusammen in 2 Anweisungen. Du sollst Gott lieben und du sollst den Menschen lieben, deinen Mitmenschen lieben. Und manche reduzieren alles, was die Bibel zur Führung sagt, auf diese beiden Gebote in dem Sinne, wenn alles in Liebe geschieht, ist ja alles in Ordnung. Das ist aber hier überhaupt nicht gemeint. Sondern die Frage ist, dient es der Liebe zu Gott und dient es der Liebe zu Menschen? Das ist keine Weichheit oder Beliebigkeit, die hier angesagt wird, sondern diese Liebe kennt auch, wie wir bei Jesus beobachten können, eine erstaunliche Klarheit, eine Kompromisslosigkeit. Und auch das wird ja in Gottes Wort deutlich, ein Vorbild. Jesus ist Vorbild. Und wir können uns an der Stelle die Frage stellen, was würde Jesus jetzt sagen? Was würde Jesus tun? What would Jesus do? War ja mal so eine Bewegung, diese Armbändchen, ihr kennt sie vielleicht noch. Wir kennen Vorbilder in der Bibel, die bestimmte Situationen durchlebt haben oder vergleichbare Situationen mit der Situation, für die ich jetzt eine Entscheidung treffen muss. Aber da ist Vorsicht geboten. Denn es gibt viele Erzählungen in der Bibel, wo gar keine Wertung dabei steht. Das heißt, es sind Dinge, die werden beschrieben, die unter Umständen gar nicht vorbildlich im positiven Sinne sind, aber das wird nicht immer so deutlich dazu gesagt, weil es Erzählungen sind und Gottes Geist muss uns deutlich machen, ist das jetzt wirklich ein positives Vorbild oder nicht. Manchmal ist das auch sehr deutlich, dass es eben kein positives Vorbild ist. Manchmal gefällt es Gott, Texte der Bibel zu benutzen und uns allein durch diese Formulierungen anzusprechen. Das haben wir in der Bibelschule nicht so gelernt, die Bibel so zu lesen. Und ich würde davor warnen, das grundsätzlich so zu tun. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass verschiedene Aussagen der Bibel, die ursprünglich in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt waren, Menschen zu bestimmten Schritten bewegt haben. Mein Opa war in der Gefangenschaft im Zweiten Weltkrieg und er las den 2. Johannesbrief, weil er gebetet hat, Gott, zeig mir irgendwie, wann ich zurückkomme nach Deutschland. Und er las den 2. Johannesbrief und ganz am Ende vom 2. Johannesbrief steht, dies habe ich euch geschrieben, ich wollte euch aber nicht alles schreiben, in der Hoffnung, euch bald wiederzusehen. Und mein Opa wusste, hier spricht Jesus zu mir und er offenbart mir jetzt die Zeitspanne, wann ich zu Hause sein werde. Er hat dann gerechnet, wie lange wird ein Brief unterwegs sein nach Hause und hat damit gerechnet, in etwa in der Zeit werde ich zu Hause sein. Und es war tatsächlich so. Er kam dann um die Zeit nach Hause. Also manchmal gefällt es Gott, aber das ist bestimmt nicht das, was ich empfehlen würde, die Bibel grundsätzlich so zu lesen. Anderes interessantes Beispiel, wir standen Anfang des Jahres vor der Wahl, ob wir unser Auto nochmal durch den TÜV bringen oder nicht. Als im ersten Beruf erlernter Ingenieur hätte ich aus Vernunftsgründen gesagt, es macht keinen Sinn, ein 15 Jahre altes Auto, was hier und da Macken hat, wo ich die Risiken auch relativ genau kenne, nochmal durch den TÜV zu bringen. Und trotzdem war uns das ein Anliegen, weil wir den Eindruck hatten, Gott möchte hier zu uns sprechen in der Situation und möchte, dass wir andere Prioritäten setzen, Gottes Willen zu erfahren. Und ich war sehr überrascht, als ich bei meiner täglichen Bibellese auf einen Abschnitt kam, den ich zunächst mal überhaupt nicht mit der Situation in Verbindung gebracht habe. Da ist die Rede, erzählt Jesus eine Geschichte, eine Illustration von einem Feigenbaum, den der Besitzer fällen möchte. Und dann sagt der Gärtner, pass mal auf, lass uns noch eine Runde drehen und gucken, ob es da nicht noch mal eine Runde klappt. Also nochmal düngen und was weiß ich. Und für mich wurde im Laufe des Tages beim Rasieren vorm Spiegel klar, das scheint irgendwie in diese Situation reinzusprechen. Ist völlig verrückt, aber manchmal gefällt es Gott, solche Dinge zu nehmen. Ich muss auch direkt sagen, es war nicht das Einzige, was zu dieser Entscheidung geführt hat, sondern es war ein Mosaiksteinchen von vielen. Als ich damals nach Tansania ging oder in dieser Entscheidung stand, wenn man dann in die Bibel guckt, da steht ja etwas von einem Missionsauftrag. In alle Welt zu gehen, alle Menschen zu Jüngern zu machen, da steht etwas davon, dass wir an allen bis ans Ende der Welt seine Zeugen sein werden. Natürlich, von Jerusalem aus gesehen, leben wir am Ende der Welt. Also das Evangelium ist hier schon angekommen. Aber es scheint ja irgendwo zu den Prinzipien Gottes zu gehören, Menschen vereinzelt in andere Situationen zu setzen, um sie dort Zeuge sein zu lassen. Von daher sprach da schon mal nichts grundsätzlich dagegen, diese Entscheidung in die Tat umzusetzen. Aber das konkrete Land Tansania, das kommt in der Bibel meines Wissens nicht vor. Von daher blieb das offen. Und bei mir war es dann so, dass mir irgendwann auch morgens in der stillen Zeit ein Bibelvers wichtig wurde. Da heißt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und mir wurde deutlich, ich bin eigentlich sehr verstandesgesteuert und ich hatte sehr viele vernünftige Gründe, das nicht zu tun, obwohl das eigentlich ein Traum von mir gewesen war. Und Gott schien mir zu sagen, pass mal auf, wenn ich dir diese Anweisung gebe, dann darfst du vertrauen. Lass die ganzen Vorbehalte mal außen vor und triff diese Entscheidung im Vertrauen auf mich. Und ich habe gedacht, okay, klar, ich beschäftige mich seit Wochen mit diesem Thema, ist doch logisch, dass mich so ein Text jetzt in der speziellen Sache anspricht. Und das kann man psychisch oder psychologisch ja sehr gut erklären. Und dann habe ich Gott gebeten, dass er mir diesen gleichen Bibelvers noch einmal auf irgendeinem anderen Weg gibt. Wochen später war ich mit dem LKW unterwegs auf dem Hilfsgütertransport mit einem jungen Mann, den ich vorher noch nicht kannte. Und wir sollten uns auf einen Gottesdienst vorbereiten, um da ein bisschen was zu sagen. Und wir saßen in einem Raum zusammen, haben uns vorbereitet. Und er las in seiner Bibel und sagte, boah, guck dir mal diesen Vers an, der ist ja Hammer. Und ich sagte, okay, finde ich auch. Und habe ihm dann erklärt, warum ich den Vers besonders wichtig finde. Es war genau dieser Vers, wo ich Gott gebeten hatte, mir diesen Vers auf eine andere Art und Weise noch einmal zu geben. Auch das ist eine Art, wie Gott führt. Er wird das nicht immer so machen. Aber wir dürfen Gott vertrauen, dass er durch sein Wort zu uns redet. Und wir dürfen uns zum Grundsatz machen, dass Gott sich in seinem Wort, in unserer persönlichen Führung nicht widersprechen wird. Ein dritter Aspekt ist Gottes Geist. Gott redet durch seinen Geist. In Römer 8, Vers 14 heißt es, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Das heißt, wenn du Gottes Kind bist, wenn du Gottes Sohn oder Tochter bist, dann lässt du dich natürlicherweise von Gottes Geist leiten. Nichts anderes bedeutet es, ja, wenn Jesus uns einlädt, folge mir nach. Wir lassen uns von Jesus leiten, wir laufen ihm hinterher und er führt uns durch seinen Geist. Und dieses Wirken des Geistes kann sehr unterschiedlich aussehen, es beinhaltet unterschiedliche Dinge. Ich habe mal einige Stichpunkte beispielhaft hier aufgenommen. Es kann sein, dass Gott dir ein starkes Verlangen gibt, etwas zu tun. Es kann natürlich sein, dass dieses starke Verlangen auf rein menschlichen Willen oder menschlichen Wünschen beruht. Aber in Philipper 1, Vers 13 heißt es, Gott schafft in euch das Wollen und das Vollbringen. Also er schafft ein starkes Verlangen und ein solch starkes Verlangen könnte ein Hinweis sein, dass Gottes Geist am Werk ist. Wie gesagt, es muss nicht so sein. Es kann auch unser rein psychologisches Verhalten oder kann psychologisch erklärt werden. Es gibt Menschen, die haben eine hörbare Stimme gehört. Jesus sagt ja, dass seine Schafe seine Stimme kennen und dass sie ihm nachfolgen. Der Apostel Paulus hat Gottes Stimme, hat Jesus Stimme vom Himmel hörbar gehört. Die anderen, die drumherum standen, haben gedacht, es gewittert, aber Paulus hat hörbare Worte gehört. Ich habe von einer Frau gehört, deren Mann eine Berufung hatte, nach Spanien zu gehen als Missionar. Und sie hat sich dagegen gesträubt. Sie hat gesagt, ich muss selber diese Berufung erleben. Und dann hörte sie in einem Gottesdienst, wo nur Deutsche saßen, den englischen Satz, go to Spain. Und sie wusste, hier hat Jesus zu mir gesprochen, keiner hätte sie auf Englisch angesprochen in diesem deutschen Gottesdienst. Und für sie war klar, hier hat Gottes Geist zu mir geredet durch eine für mich hörbare Stimme, die vermutlich kein anderer gehört hat. Das sind sicherlich Ausnahmen. Und ich selber habe das in der Form auch noch nie erlebt. Aber es gibt es. Viel häufiger sind wahrscheinlich inneres Reden Gottes, das wir innen in uns hören, Gedankenimpulse, die er uns gibt. Das können ganz kleine Impulse sein und ich habe den Eindruck, manchmal gibt Gott uns so kleine Impulse, damit wir lernen, seine Stimme durch diese Impulse zu hören. Und wenn wir dann solche Impulse aufnehmen und ausführen, das sind oft gar keine weitreichenden Entscheidungen, das können Minisachen sein, dann lernen wir plötzlich, okay, hier scheint Gott zu mir geredet zu haben, das war ein Impuls, der ist nicht aus mir selbst rausgekommen, sondern hat Gott in mich hineingelegt, sein Geist, und er lässt mich lernen, seine Stimme zu hören. Es gibt Bilder und Träume, durch die Gott redet. Im Alten Testament Josef, ein ganz prominentes Beispiel. Im Neuen Testament übrigens auch Josef. Also wenn du Josef heißt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Gott durch Träume zu dir redet. Aber auch Paulus hat durch einen Traum erfahren, dass er einen bestimmten Weg einschlagen soll und einen anderen nicht. Also es gilt nicht nur für Josefs unter uns. Innerer Friede. Kolosser 3, Vers 15, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Das heißt, dieser Friede soll Schiedsrichter sein über das, was wir tun. Und wenn dieser Friede da ist, ist es ein ganz starkes Zeichen dafür, dass Gottes Geist uns in eine bestimmte Richtung leitet. Ich hatte schon als jüngerer Mensch, bevor ich dann nach Tansania ging, also einige Jahre zuvor, den Traum, dorthin zu gehen. Und ich sage es ganz offen, es war eine Menge Abenteuerlust bei diesem Traum dabei. Aber das wurde dann immer konkreter und am Ende habe ich die Entscheidung getroffen, weil nachdem verschiedene Mosaiksteine zusammengekommen waren, ich diesen inneren Frieden, von dem hier die Rede ist, gespürt habe und gedacht habe, okay, jetzt ist es reif, diese Entscheidung zu treffen. Es gehört gesunder Menschenverstand dazu. Römer 12, Vers 2 heißt es, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Denken, Verstand, gesunder Menschenverstand. Gott führt uns nicht, so habe ich gelesen, Gott führt uns nicht, damit wir den Verstand nicht gebrauchen müssen. Also er entpflichtet uns nicht. Gott hat uns ja den Verstand gegeben und wir sind in die Pflicht genommen, diesen Verstand einzubeziehen, wenn es um Gottes Führung geht. In Matthäus 22, Vers 37 heißt es sogar, dass wir Gott lieben mit ganzem Verstand, lieben sollen. Das heißt, der Verstand ist zunächst einmal gar nichts Negatives und doch hat die Bibel ein sehr skeptisches Bild vom menschlichen Verstand. Die Gefahr ist, wenn wir diesen Verstand unabhängig, losgelöst von Gott benutzen oder wenn dieser Verstand in unserem Bild über Gott gestellt wird. Und daran haben wir uns seit 200 Jahren mindestens gewöhnt, seit der Aufklärung, die unsere westliche Welt massiv verändert hat, dass der Verstand, der menschliche Verstand, das absolute Kriterium ist für unser Leben. Die Bibel denkt anders. Die Bibel hat ein sehr nüchternes Bild und redet von Menschen, die Gott nicht kennen, in dieser Weise. Epheser 4, Vers 18, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil am Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Der Verstand, losgelöst von Gott, ist ein korrupter Freund. Wir denken, dass wir uns auf ihn verlassen können, aber er ist korrupt und er wird uns im Stich lassen. weil er nicht Gott untergeordnet ist. Deswegen heißt es in Sprüche 3, Vers 5 und 6, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denke an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Das heißt, der Verstand darf niemals das absolute letzte Kriterium sein, an dem wir Dinge messen. Und trotzdem hat Gott uns ja diesen Verstand gegeben, damit wir ihn einsetzen. Und hier dieser Vers in Römer 12 macht deutlich, dass unser Verstand verändert werden muss. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Willen ist. Die massivste Veränderung wird darin bestehen, dass wir unseren Verstand von seinem Thron runternehmen und ihn Gott unterstellen und ihm deutlich machen, wir möchten, dass du meinen Verstand heiligst, dass du mir Gedanken gibst, die von dir kommen und dass du meine Logik bestimmst, die ich in dieser Entscheidung habe. Verstandesmäßige Fragen können sein, macht das Sinn, was ich vor mir habe? Passt das zusammen? Nochmal das Beispiel, nach Tansania zu gehen. Wie ist das mit der Sprache? Da sprechen ja die wenigsten Deutsch. Ich habe sogar erlebt, dass da, wo ich war, kaum jemand Englisch sprach. Das war ganz schön schwierig, denn ich musste dann mit den meisten dort Swahili sprechen. Glücklicherweise hatte ich die Möglichkeit, das vorher zu lernen. Aber man spricht das ja noch nicht so perfekt. Von daher musste man reinkommen und die Frage stellt sich, so eine Sprache lernen, das kann ja je nach Land auch sehr unterschiedlich sein, wenn man noch andere Buchstaben lernen muss und so weiter. Passt das zu der Zeit, die ich vorhabe, dort zu sein? Bei mir war das von vornherein auf 1,5 Jahre dann festgelegt. Passt das? Oder ist der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen viel größer? Was kann ich machen, wenn ich die Sprache nicht gut beherrsche? Welche Gefahren setze ich mich aus? Wie steht das Verhältnis zwischen Aufwand und Effektivität? Was sind die Ziele, die ich damit vorhabe? Welche möglichen Alternativen gibt es? Das sind alles berechtigte Fragen. Aber Gottes Führung ist nicht immer logisch. Das ist die andere Seite der Medaille. Und trotzdem ist es gut, diese Fragen zu stellen und gerade auch teilweise gegen diese vernünftigen Argumente die Überzeugung zu bekommen, dass Gott uns in einer bestimmten Weise führt. Und trotzdem ruft Jesus in anderem Zusammenhang auf, die Kosten zu überschlagen, bevor man eine Entscheidung trifft. Vernünftige Argumente abwägen. Glaube kann bedeuten, einen Schritt einzuschlagen in dem Vertrauen auf Jesus, obwohl es uns völlig unlogisch erscheint. Siehe die Entscheidung mit unserem Auto. Kommt zum nächsten, das Gewissen. Ihr Verhalten, so schreibt Paulus, von der gesamten Menschheit, die er beschreibt, vor allem von denen, die Gottes Gesetz nicht kennen, ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigungen in ihren Gedanken. Paulus geht davon aus, dass unser Gewissen uns Signale setzt, wenn wir gegen Gottes Gesetz handeln. Nun ist es ja so, dass unser Gewissen uns auch trügen kann. Ein Gewissen kann abstumpfen, ein Gewissen kann übersensibel sein, ein Gewissen ist prägbar, es kann auch negativ geprägt sein. Von daher sind diese Gewissensfragen hilfreich, aber nicht für sich genommen alleine zuverlässig. Es geht darum, dass ich mich ehrlich beobachte, versuche ich etwas zu rechtfertigen gegen mein Gewissen, dass ich in mich hineinhöre, auf mein Gewissen und von daher höre, was sagt mir mein Gewissen? Habe ich ein schlechtes Gewissen bei bestimmten Entscheidungen? Bei mir war eine Frage, flüchte ich vielleicht aus dem Einstieg in den Beruf, mit dem ich mein Geld verdiene, indem ich so einen Einsatz in Tansania mache? Und das war es nicht. Aber die Frage musste ich mir stellen lassen von meinem Gewissen. Der nächste Punkt, der vorletzte, wie sind die äußeren Gegebenheiten? Paulus schreibt einmal in 1. Korinther 16, Vers 9, außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben, denn hier haben sich mir große und vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Paulus merkt, er ist nach Ephesus geführt worden, er ist dort tätig geworden, er hat 2 Jahre dort gewirkt und er merkt plötzlich, Gott öffnet hier Türen. Gott öffnet hier Türen und es ist an mir, diese Türen jetzt zu durchschreiten und diese Zeit zu nutzen, die Gott offensichtlich vorbereitet hat. Und so ist es oft mit äußeren Gegebenheiten verbunden, dass Gott uns führt. Türen, die Gott öffnet, aber auch Türen, die Gott verschließt. In meinem Leben war das so, dass 2 meiner Onkels in Tansania gelebt haben und von daher, dass solche Punkte in meinem Leben waren, wo ich schon früh mit dem Gedanken mich auseinandergesetzt habe, selbst einmal dorthin zu gehen. Ich habe dann irgendwann Zivildienst hier in Forum Wiedenest gemacht und da wurde dieser Gedanke vertieft. Also der Lebenslauf hat das irgendwo immer wieder beinhaltet. Ich habe dann ein Ingenieurstudium gemacht und hatte auch immer das Ziel, als Techniker nach Afrika zu gehen. Ich habe mich nach dem Studium, nachdem ich dieses Ziel etwas aus den Augen verloren habe, vorgestellt in einer Firma, deren Geschäftsführer gläubig ist und der selber in Afrika war. Und in diesem Vorstellungsgespräch in einer Firma, wo es darum ging, als Ingenieur angestellt zu werden, werde ich neu mit diesem Gedanken konfrontiert und der Mann sagt mir, pass mal auf, wäre das nicht dran, einen Kurzzeiteinsatz da zu machen, um mal zu sehen, ob das überhaupt das ist, wovon du träumst? Ich war irgendwie baff, weil ich was ganz anderes gedacht habe. Ich habe mich dann beworben, hier im Forum Wiedenest und habe mich auch beworben bei der Firma und habe gebetet, Herr, bitte lass nicht zwei Zusagen oder zwei Absagen kommen. Und Wochen später, also wirklich eine beträchtliche Zeit später, kam ein Anruf von Forum Wiedenest, dass grünes Licht besteht, nach Tansania zu gehen. Und zu gleicher Zeit, am selben Tag, kam ein Brief mit einer Absage von der Firma und ich habe gesagt, danke Herr, dass es so eindeutig ist. Es waren äußere Umstände, die das bestätigt haben, dass Gott in eine bestimmte Richtung führt. Und der letzte, siebte Punkt, Geschwister. In Sprüche 12, Vers 15 heißt es, ein Narr hält alles, was er tut, für richtig, Weise hören auf klugen Rat. Von daher ist es gut, wenn wir Rat suchen, auch bei Menschen, die mit Gott leben. Natürlich, die Entscheidungen, die ich zu treffen habe, sind Entscheidungen zwischen mir und Gott. Und trotzdem, also andere können mir diese Entscheidungen nicht abnehmen. Es gibt ja auch so den Hang dazu, bei Leuten, die Schwierigkeiten mit Entscheidungen haben, so viel Rat einzuholen in der Hoffnung, dass andere die Entscheidung einem jetzt abnehmen. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, von einer anderen Perspektive her auf meine Situation zu gucken und die Situation oder meinen eigenen Standpunkt aus einer anderen Perspektive zu überdenken. Kleiner Tipp, wenn du verheiratet bist, könnte es sein, dass es dran ist, mit deinem Ehepartner über solche Dinge zu reden. Also das wäre einer von diesen Geschwistern, aber es ist auch gut, Leute zu nehmen, die nicht im gleichen Boot sitzen wie du. Und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, wenn es um so große Entscheidungen geht, mit Leuten zu reden, von denen ich erstmal ausgehe, dass die nicht meinen Standpunkt vertreten. Leute, die mit Jesus leben, aber die andere Interessen verfolgen. Damals war es so, dass ich in einer jungen Gemeinde tätig war, die gerade entstanden war und jeder Mitarbeiter wurde gebraucht und ich habe dann mit dem Hauptverantwortlichen für diese Gemeinde gesprochen über die Entscheidung, die Gemeinde zu verlassen, um nach Tansania zu gehen und ich war ziemlich überzeugt davon, der wird mir das erstmal ausreden. Hat er nicht. Und das war für mich eine viel stärkere Bestätigung, als hätte ich mir jemand gesucht, von dem ich weiß, komm, der will mich sowieso loswerden oder der hat ein Herz nur für Tansania, gar nicht für Deutschland. Also such dir nicht Leute, von denen du von vornherein denkst, okay, die werden sowieso alles abnicken. Such dir Leute, die dich konfrontieren. Es kann aber sein, dass der Rat von Geschwistern, von anderen Menschen nicht dem entspricht, wie Gott uns führen will. Paulus hat das erlebt, er hatte die feste Gewissheit, ich soll nach Jerusalem gehen und später sogar nach Rom. Und es gibt eine Situation, wo berichtet wird, dass seine Geschwister, seine Glaubensgeschwister ihm gesagt haben, geh nicht nach Jerusalem, du wirst dort gefangen genommen werden. Und Paulus hat gesagt, und ich werde es trotzdem tun, weil Gottes Geist in mir die Gewissheit geschaffen hat, dass das mein Weg ist. Also es muss nicht sein, dass der Rat von Geschwistern immer mit dem übereinstimmt, aber es fordert uns heraus, aus anderer Perspektive die Situation zu überdenken. Ihr merkt, jeder dieser Punkte, Gebet, Gottes Wort, Gottes Geist, gesunder Menschenverstand, Gewissen, Gegebenheiten, Geschwister, ist hilfreich, aber für sich alleine genommen nicht genug. Von daher, aus meiner Erfahrung, es ist immer eine Kombination aus unterschiedlichen Aspekten, wie Gott zu uns redet. Gebet sollte immer dabei sein, dass wir uns ausstrecken nach Gottes Führung. Gottes Wort sollte selbstverständlich immer dabei sein. Gottes Geist und auch die ganzen anderen Punkte sind Hilfen. Und wenn du alle diese Dinge, das ist nicht so gemeint, dass man alles in dieser Reihenfolge abklappert oder so eine Checkliste abhakt, sondern eher Beispiele dafür, wie Gott führt. Und wenn du unterschiedliche Aspekte oder unterschiedliche Tätigkeiten durchhast, um zu checken, ob Gott dich in einer bestimmten Situation führt, dann wird sich daraus ein Gesamtbild ergeben. Und du darfst beten, dass Gott dir Gewissheit gibt. Aber aus meiner Erfahrung wird immer ein Restrisiko bleiben. Bei jeder großen Entscheidung, die wir treffen, wird immer das Risiko bleiben, habe ich richtig hingehört? Habe ich Gott richtig verstanden? Aber wenn sich dieses Gesamtbild ergeben hat, dann geh. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass all diese 7 Punkte mit geh anfangen und danach kommt dieses große geh, mach dich auf. Schieb die Entscheidung nicht länger hinaus, wenn du die Gewissheit gewonnen hast, Gott führt mich. Ein Restrisiko wird bleiben, aber das ist doch Glaube. Der Sprung ins kalte Wasser, in dem Vertrauen, dass Gott mich führt, dass Gott mich hält. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wenn du den Eindruck hast, dass Gott dich führt und wenn du die Gewissheit gewonnen hast, okay, das ist der Weg, den Gott mich führt, dann geh. Mach dich auf den Weg, geh die ersten Schritte und prüf immer wieder nach, auch auf dem Weg, bin ich noch auf dem Weg, den Gott mich führt. Von daher, lasst euch ermutigen oder lasst uns gegenseitig ermutigen, Entscheidungen zu treffen und das, was Gott uns zeigt, umzusetzen in die Tat. Ich möchte euch eine Challenge mitgeben. Wir werden heute im Gottesdienst keine Zeit haben, wo wir Erfahrungen weitergeben können. Ich hätte mir das sehr gewünscht, aber der Gottesdienst ist vom Programm her so voll. Ich möchte euch herausfordern, nach dem Gottesdienst euch eine Person zu suchen, mit der ihr über diese Frage weiterredet. Wie habe ich in meinem Leben ein Beispiel erlebt, wo Gott mich führt? Oder wenn du Fragen hast, wie hast du das erlebt? Geh auf jemanden zu, mit dem du darüber redest. Lass uns mal diese ganzen alltäglichen Dinge, die wir sonst nach dem Gottesdienst direkt zu besprechen haben, beiseite schieben und über diese Frage reden, wie erleben wir Gottes Führung in unserem Leben? Damit wir näher dahin kommen, Gottes Söhne und Töchter zu sein, die ihnen mit ungeteiltem Herz folgen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.